Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer der prominentesten deutschen Reporterinnen unserer Tage, Katrin Eigendorf. Seit über 30 Jahren schon berichtet sie fürs Fernsehen, hauptsächlich von allen Krisenherden dieser Welt, wofür sie mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Aber sie ist auch eine Schriftstellerin, wie man es jetzt wieder bewundern kann, in ihrem neuen Buch Erzählen, was ist, Berichten am Limit in einer Zeit der Kriege. Und wir freuen uns, dass Katrin Eigendorf heute Zeit für uns hat, um auch zu erzählen, wie es für sie ist in diesem Beruf. Herzlich willkommen zur Lesart allerseits. Jetzt die Stimme einer Kollegin, mit der Sie vielleicht auch sofort ein Gesicht verbinden, denn Katrin Eigendorf ist eine der wohl bekanntesten deutschen TV-Auslandsreporterinnen. Seit über 25 Jahren jetzt schon berichtet sie für das ZDF und fast immer über Kriege, die sie miterlebt hat in Afghanistan, im Libanon, in Israel, Russland und der Ukraine. Und sie schreibt auch darüber. Ihr Buch Putins Krieg, vor 3 Jahren erschienen, war ein Bestseller. Jetzt gibt es ein neues, Erzählen, was ist, so der Titel. Und wir sind mit ihr verbunden. Guten Morgen, willkommen Frau Eigendorf.
Guten Morgen. Freut mich, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein kann.
Und wir freuen uns auch. Berichten am Limit in einer Zeit der Kriege. Das ist der Untertitel Ihres Buches. Das kann man ja mehrfach verstehen. Einerseits ja steht unsere Welt offenbar gerade an der Schwelle ja zu furchtbar schlimmen Dingen, ist von Kriegen durchzogen. Sie selbst gehen in Ihrer journalistischen Arbeit ja auch an Ihr Limit. Und so ist wohl auch die Idee zu diesem Buch in einer Zeit entstanden, in der Ihr Körper Ihnen eine Grenze aufgezeigt hat mit einem Bandscheibenvorfall, mit dem Sie im Krankenhaus lagen. Was hat Sie da beschäftigt? Sie hatten plötzlich viel Zeit, ne?
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich selber meine Grenzen doch ab und zu mal oder vielleicht auch zu oft überschritten habe. Ja, und ich glaube, irgendwann zeigt dann jeder Körper irgendwann mal, halt, das geht so nicht weiter. Mein Körper hat es getan in Form eines Bandscheibenvorfalls, der dann ja so schlimm war, dass ich den nicht selber auskurieren konnte, sondern wirklich mich operieren lassen musste. Ja, und da hat man dann auf einmal viel Zeit, weil dann hat man keine Alternative mehr, irgendwelchen Einladungen zu folgen oder irgendetwas zu unternehmen. Sondern dann ist man einfach ans Bett gefesselt. Und für mich war das eine Zeit, wo ich angefangen habe, einfach über viele Dinge auch mal nachzudenken, auch über meinen eigenen Einsatz in meinem Beruf, wie ich das schaffen kann, das eigentlich mit dem zu verbinden, nicht immer über mein Limit hinauszugehen. Und ich habe das Gefühl, ja, auch wenn ich so mit Freunden in der Familie rede, es ist ein Gefühl unserer Zeit, dass wir sehen, die Welt gerät irgendwie an ihre Limits und wir alle geraten auch ein Stück weit an unsere Limits und wir Reporter eben auch.
Es ist insoweit dann auch eine Art Autobiografie geworden, Ihres Reporterinnenlebens. Sie zeigen auch, wie die Sicht der Welt zu sehen ist, auch mit Ihrer eigenen Familiengeschichte und der Zeit zu tun hat, in der Sie aufgewachsen sind. Ich meine, von heute aus gesehen war es eine durchaus optimistische Zeit, in der Sie Journalistin geworden sind. Der Fall der Mauer, das Ende der Sowjetunion, der Philosoph und Historiker Francis Fukuyama sprach damals sogar vom sogenannten Ende der Geschichte. Was hat Sie damals so dennoch bewegt, ausgesprochene Krisenreporterin zu werden?
Ja, das habe ich nicht bewusst so gewählt. Mein Wunsch war eigentlich immer, Auslandsreporterin zu werden. Also so meine großen Vorbilder als Jugendliche waren Peter Scholl-Latour, Ulrich Wickert. Das waren von der Zeit natürlich vor allem männliche Vorbilder. Da gab es noch relativ wenig Frauen, die in der Welt unterwegs waren. Und diese Abenteuerlust auf der einen Seite, die Welt erkunden zu wollen, aber auf der anderen Seite auch den Dingen auf den Grund gehen zu wollen, das hat mich eigentlich immer getrieben. Deswegen habe ich in Paris studiert und deswegen bin ich dann mit meinem Mann 1993 auch nach Russland gegangen. Aber nicht, weil ich den Krieg oder die Krise gesucht habe, sondern weil ich die politische Entwicklung, das, was Sie gerade erwähnten, eben die Hoffnung, was entsteht jetzt Neues, was entsteht vielleicht Positives auf den Trümmern der Sowjetunion, eine tolle Herausforderung fand. Aber relativ schnell bin ich eben dann in eine Krisensituation geraten. Das fing damit an, dass Boris Jelzin das Weiße Haus beschießen ließ und ging dann 1994 mit dem ersten Tschetschenienkrieg weiter. Und wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber es war dann immer auch Gegenstand ja, meiner Berichterstattung, weil das die Gebiete betraf, in denen ich unterwegs war.
Ich meine, eine These Ihres Buches ist, dass vieles, über das wir heute so erschreckt sind, sich schon lange angebahnt hat. Der Zerfall so dieser westlich geprägten Weltordnung, das weltweite Bröckeln der Demokratie, aber auch eben die imperialistischen Kriege Russlands. Wann war Ihnen denn klar, wohin sich gerade Russland bewegt?
Also ich bin ja 1993 zusammen mit meinem Mann, sind wir als freie Journalisten nach Russland gegangen mit sehr viel Euphorie, sehr viel Hoffnung darauf, dass dieses Land sich, ja wenn nicht zu einer Demokratie, aber zumindest zu einem liberaleren System entwickeln kann, dass man mit der Vergangenheit aufarbeitet. Und es gab ja auch erste zarte Blüten, die da entstanden sind. Aber als wir 1999 Russland verlassen haben, war uns eigentlich ziemlich klar und mir war auch klar, dass Russland keinen guten Weg gehen wird. Dass sich die Situation so drastisch entwickeln würde, wie wir es heute erleben, hat sich auch erst Stück für Stück abgezeichnet. Aber spätestens mit der Präsidentschaft von Wladimir Putin war eigentlich klar, dass sich Russland zu einem autokratischen System entwickeln wird.
Was Sie damals getan haben, tun Sie bis heute. Erzählen, was ist? Ihre journalistische Haltung ist entscheidend geprägt von den großen Journalisten. Sie haben die Namen schon genannt, Uli Wickert, Peter Scholl-Latour und man könnte Rudolf Augstein noch dazu nehmen, der seinem Spiegel ja auch das berühmte Motto sagen, was ist, gegeben hat. Aber gerade in unseren Zeiten, Frau Eigendorf, wie schafft man es trotzdem, also einen engagierten und trotzdem objektiven Journalismus ja in diesen eklatanten, autoritativen Zeiten zu sehen, wo also das Unrecht so klar auf der Hand liegt?
Also ich würde mal sagen, wenn ich den Vorbildern jemanden hinzufügen darf, dann ist das sicherlich Christian Amanpour von CNN, die eigentlich als erste, sagen wir mal, weltweit bekannte Journalistin, und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es eine Frau war, im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg gesagt hat, es gibt keine wirkliche Objektivität und wir können nicht relativieren, sondern wir müssen eigentlich als Journalisten auf Seiten der Opfer stehen. Und ich glaube, diese vermeintliche Objektivität, die gibt es nicht. Wir sind alle Menschen. Wir berichten alle im Prinzip auch aus unserer Perspektive mit. Wir sind ja keine Berichterstattungsroboter. Und ich glaube, das muss man immer wieder klar machen, weil ich denke, man führt auch unsere Hörer, Zuschauer und Leser in die Irre, wenn man so tut, als ob man egal wen irgendwo hinschicken kann und das gleiche Ergebnis erzielen würde. Natürlich bringe ich meine eigene Geschichte mit, meine eigene Biografie als zum Beispiel Tochter von Eltern, die sehr, sehr schwer durch den Krieg traumatisiert wurden, als Enkelin von Tätern. Das beschreibe ich deswegen auch in dem Buch, weil ich denke, das muss man immer mitdenken. Die Frage, warum fasziniert mich der Nahe Osten so? Warum finde ich es so wichtig, darüber zu berichten? Warum interessiert mich der Frauen in Afghanistan? Hat natürlich immer auch etwas mit mir zu tun. Was mich oder uns alle, die wir Reporter sind, unterscheidet von Aktivisten oder auch Bürgerjournalisten ist, dass wir ein professionelles Handwerkszeug haben, dass wir die Dinge immer überprüfen müssen, dass wir Quellen brauchen. Das schon, aber vermeintliche Objektivität, das glaube ich, das muss man klar machen, die gibt es nicht.
Am Anfang Ihres Buches, da schreiben Sie von einem bewegenden Besuch in der Zaragoza High School in Kabul am letzten Schultag vor den Ferien. Und es war klar, dass die Mädchen danach nie wieder zur Schule gehen würden, denn die Taliban hatten das Land übernommen. Sie wurden damals von Ihrem Chef sozusagen zurückgepfiffen. Ihr Bericht sei zu parteiisch, Sie sollten mehr Distanz wahren. Aber das hat Sie scheinbar nur noch mehr angespornt, so Ihrer Art von engagierten Journalismus treu zu bleiben, ne?
Also das war jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit diesem Bericht über Afghanistan, aber ich hatte leider über lange Zeit einen Chefredakteur im ZDF, der meine Berichterstattung eher kritisiert hat, als mir den Rücken zu stärken. Und diese Kritik war im Prinzip auch fundiert darauf, dass er mir vorgeworfen hat, ich sei zu parteiisch oder zu emotional. Ja, ich meine, das überlasse ich anderen, wie sie meine Berichterstattung beurteilen, ob sie sie gut oder schlecht finden. Ich kann nur das tun, ja, von dem ich überzeugt bin. Und deswegen habe ich das Buch so genannt, Erzählen, was ist. Ich kann nur erzählen, was ist und nicht das, was jemand hören möchte. Auch nicht das vielleicht, was wir bewirken wollen. Also ich bin keine Aktivistin. Und manchmal ist das, was ich sehe, was ist, auch nicht immer unbedingt hilfreich für politische Entwicklungen, die ich mir wünsche. Dennoch, das ist mein Beruf, das ist meine Mission als Journalistin, mich dem verpflichtet zu fühlen, was eigentlich der Beruf von Journalisten ist, die Wahrheit zu berichten.
Sie zitieren in Ihrem Buch einen Satz von Nelson Mandela: Der tapfere Mensch ist nicht derjenige, der keine Angst verspürt, sondern derjenige, der diese Angst überwindet. Das ist auch eine Definition von Mut. Ich meine, Sie reisen immer wieder in diese Kriegs- und Krisengebiete und bringen sich auch in Lebensgefahr. Und viele Kolleginnen haben Sie schon gefragt, ja, wie schaffen Sie das eigentlich, Frau Eigendorf, immer diesen Mut aufzubringen? Ich frage Sie es auch.
Ich glaube, das ist einerseits der Wille, über die Zustände berichten zu wollen. Und dazu muss man, bin ich überzeugt, einfach auch weite Wege gehen. Man kann über Kriege nicht vom Schreibtisch berichten. Die Realität ist immer ganz anders als das, was man annimmt. Das ist jedes Mal, wenn ich in ein Kriegs- und Krisengebiet fahre, das, was ich da erlebe und was mir immer wieder klar macht, man muss da sein und eben auch kalkuliert gewisse Risiken eingehen. Ich glaube, die Erfahrung hat mich über die Jahre gelehrt, auch die Zusammenarbeit mit einem tollen Team, mit dem ich immer unterwegs bin, dass man diese Risiken kalkulieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Faktor Angst, mit dem man umgehen muss. Und ich finde dieses Zitat von Nelson Mandela ganz toll, weil wenn Menschen sagen, sie haben keine Angst, in ein Kriegsgebiet zu gehen, dann schüttle ich ein bisschen den Kopf, weil das ist leichtsinnig. Angst ist ein wichtiger Hinweisgeber, dass etwas nicht in Ordnung ist. Allerdings finde ich es dann wichtig, den Kopf einzuschalten und nicht einfach wegzurennen oder panisch zu reagieren, sondern das zu tun, was dann in der Situation das angemessen ist. Zu gucken, können wir hier noch weiter berichten, abzuwägen, wo können wir Schutz suchen oder wie können wir uns jetzt so verhalten, dass wir für unser Team den höchstmöglichen Schutz und Sicherheit bieten können. Und das ist letztendlich, ja, gibt es da schon Werkzeuge, die man über die Jahre lernt und die das Arbeiten kalkulierbarer machen, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz bleibt Kriegsberichterstattung, Krisenberichterstattung gefährlich.
Frau Eigendorf, alles Gute Ihnen weiterhin für Sie und diese wichtige Arbeit und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag.
Ihnen auch, und das Buch von Katrin Eigendorf, Erzählen, was ist, Berichten am Limit in einer Zeit der Kriege, ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe.
So Hannah Arendt, die vor gut 50 Jahren starb. Die jüdische Philosophin hat die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts am eigenen Leib erlebt. Über Deutschland, französische Internierungslager, bis ins New Yorker Exil spannt sich ihr Lebensweg. Man wird nie fertig mit ihr, sagt ihr Biograf Willi Winkler. Morgen stellt er sein Buch in Lengerich vor.
Man muss ihr das doch schon mal gut schreiben, dass sie es geschafft hat, von diesem Hochgebirge des deutschen Idealismus in die Niederungen der Tagespolitik zu gehen und sich verständlich auszudrücken, also sich mit Fragen der Zeit auseinanderzusetzen. Gut, das hat Heidegger auch gemacht. Er hat gesagt, ich muss den Führer führen. Das ging bekanntlich nicht ganz so gut, wie er sich vorgestellt hatte. Aber sie hat den Verstand gebraucht, während Heidegger ihn ja abgeschaltet hat.
Willi Winklers Biografie, Hannah Arendt, ein Leben. Die Lesung morgen in der Stadtsparkasse in Lengerich. Beginn ist 19.30 Uhr. Jenny von Droste-Hülshoff, Verheiratete von Lassberg. Wer sie kennt, kennt sie vor allem als Schwester der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Sie unterstützte sie immer wieder und war ihre Vertraute. Eine Ausstellung in Oelde widmet sich ihrem Leben und Schreiben. Anke Kramer von der Literaturkommission für Westfalen.
Literarische Ambitionen hatte Jenny von Droste-Hülshoff nicht, weil sie ein anderes Talent hatte, nämlich das Zeichnen und das Gärtnern. Und ihr Zeichnen und Malen war ihr ganz wichtig und da war sie auch wirklich sehr gut. Also sie hat wirklich ein Porträt von Annette von Droste-Hülshoff, das sie gemalt hat, kennen ja auch wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, weil das früher auf dem 20-D-Mark-Schein war. Was stammt von Jenny von Lassberg oder Jenny von Droste-Hülshoff?
Von Hand erzählt, die Tagebücher der Jenny von Droste-Hülshoff. Bis zum 8. Februar ist die Ausstellung im Kulturgut Haus Nottbeck im westfälischen Oelde zu sehen. Im vergangenen Jahr starb Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren. Seid Menschen, das war ihr Appell.
Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Alles ist gleich.
Heute wird in München an die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin erinnert. Mit der Buchpräsentation Margot Friedländer, eine Stimme für das Leben. Eine Hommage an sie mit Fotografien von Markus Hurek und einem Vorwort von Igor Levit. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Gesicht und Hände von Margot Friedländer. Man sieht sie in Gesprächen, auf Veranstaltungen mit einer Katze. Margot Friedländer, eine Stimme für das Leben. Ein Gespräch mit den Herausgebern des Buches, heute um 19 Uhr im Literaturhaus in München.
Das waren Literaturtipps von Susanne von Schenk. Niemals zu vergessen, die schrecklichste deutsche Gräueltat, für die konkret und symbolisch Auschwitz steht. Heute vor 81 Jahren wurde das Vernichtungslager von der Roten Armee befreit. Und im Anschluss an die Erinnerung an Margot Friedländer eben, deren Familie dort ermordet wurde, heute Abend gibt es auf Dreisat ein großes Filmporträt über die Holocaust-Überlebende.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da reisen wir heute weit zurück in die Urzeiten der Erdgeschichte, in Urwelten, wie sie uns der britische Paläo- und Evolutionsbiologe Thomas Halliday schon in einem gleichnamigen früheren Bestseller beschrieben hat. Das war ein Buch für Erwachsene. Und jetzt hat Thomas Halliday zusammen mit seinem Landsmann und Illustrator Gavin Scott eine neue Fassung für Kinder herausgebracht, die es nun auch auf Deutsch gibt. Im Studio ist Susanne Billig, unsere Kritikerin und Expertin für genau solche Reisen. Hallo Susanne.
Hallöchen.
Urwelten als Sachbuch für Erwachsene eben war ja ein Welterfolg. Jetzt also die Urwelten für Kinder. Vielleicht gehen wir erstmal über die Bilder ran. Was gibt's zu sehen in der neuen Urwelt? Das sieht doch bestimmt toll aus, oder?
Ja, sieht ganz toll aus. Also Gavin Scott weiß wirklich, was er da tut und er lädt die Kinder ein, hier im schönen großen Format des Buches mit ihm und dem Autor wirklich abzutauchen in die tropischen Meere des Jura, wo so filigrane Glasschwämme, gläserne Kathedralen am Meeresgrund errichten, so ein riesiges Riffsystem. Oder die Kinder blicken in die Weite der Mammutsteppe von vor 20.000 Jahren. Das ist so eine gelb-grün wogende Doppelseite voller Mammuts und Riesenkurznasenbären. Oder sie sehen natürlich den wohl schrecklichsten Tag der Erdgeschichte. Ein Felsbrocken von der Größe eines kleinen Berges bricht durch die Atmosphäre und stürzt nahe Yucatan auf die Erde. Und hier zeigen dann viele kleine Bilder das Drama, wie der Brocken sich bis in den flüssigen Erdmantel bohrt. Flüssiges Gestein spritzt hoch. Lichterloh brennen weltweit die Wälder. 100 Meter hohe Flutwellen ergießen sich über die armen Dinosaurier. Das sind wirklich packende, hautnahe Bilder und eben schön gut zu sehen auf dem großen Format.
20.000 Jahre hast du schon genannt, so eine Zeitspanne. Ich komme da immer durcheinander mit diesen Zeitaltern. Welchen Zeitraum umspannt denn diese virtuelle Reise?
Das sind gewaltige 550 Millionen Jahre und die sind spannenderweise im Buch als Reise rückwärts angelegt. Also es beginnt in einer Zeit, die uns noch relativ vertraut ist, eben die Zeit der Mammuts und da gibt es auch schon Löwen und Antilopen, Pi mal Daumen, wie wir sie heute kennen. Und dann geht's eben rückwärts durch die Erdgeschichte. Frühe Menschenvorfahren streifen durch Ostafrika oder gibt's eine Phase, da trocknet das Mittelmeer zeitweise aus und dann entwickeln sich Inseln und darauf so bizarre Tierformen. Und mit jedem Kapitel wird die Welt dann eben fremder. Es gibt eine Zeit der Regenwälder in der Antarktis, da laufen dann menschengroße Pinguine durch den Wald. Oder gefiederte Dinosaurier oder eine Welt seltsamer Gliederfüßer und irgendwann wagen sich dann die ersten Pflanzen ans Land.
Und bei dem furchtbaren Knall, mit dem hört dann alles auf?
Nee, ganz bis zum Urknall geht's nicht. Der äußerste Punkt ist das Ediacarium und das ist eine Zeit, die ich persönlich auch sehr interessant finde, ist hier auch schön beschrieben. Da begegnet man den ersten vielzelligen Organismen. Das sind so eine Art Luftmatratzen, die liegen flach auf dem Meeresboden, ohne Augen, ohne Mund, die bewegen sich auch nicht groß. Das ist eine unglaublich friedliche Zeit. Kein Hauen und Stechen, kein Fressen und Fressen gefressen werden, aber völlig unbewegt.
Wie macht nun Thomas Halliday das als Autor? Es gibt natürlich auch Texte. Wie sehen die aus? Wie ausführlich, wie einfach, wie schwierig sind die geraten?
Also massiven Lesestoff gibt es nirgendwo, sondern die Informationen kommen alle so in überschaubaren Abschnitten daher oder Kästen oder Infografiken. Jedes Kapitel, das finde ich ganz schön, beginnt so mit einer kleinen erzählenden Szene. Stell dir vor, du bist in einer Gletscherlandschaft und du spürst die Kälte oder die drückende Luft dieses Sumpfwaldes legt sich auf deine Haut. Und dann teilt sich das so in überschaubare Portionen auf. Manche Texte erklären, wie Dinge funktionieren, warum bewegen sich die Kontinente oder wie entstehen überhaupt Fossilien. Dann tauchen auch mal Fachbegriffe auf, auch ein Glossar gibt es hinten im Buch. Andere Texte greifen Details heraus. Was sind das für ungewöhnliche Zähne oder was sind das für seltsame Farben? Kinder können eben je nach Alter einfach nur Bilder gucken oder sich auch mal mit den lateinischen Namen von Erdzeitaltern, jenen so schwer überschaubaren und Forschungsmethoden befassen.
Aber das wäre was für mich. Ich versuche die immer zu lernen und vergesse sie natürlich sofort in dem selben Moment. Aber 550 Millionen Jahre, kaum vorstellbar. Gibt es denn auch sozusagen ein Connex, eine Brücke zur Gegenwart?
Ja, so an verschiedenen Stellen. Einmal will Thomas Halliday immer Verwandtschaftsverhältnisse rausarbeiten und so eine Stimmung erzeugen von, hey, die sind zwar schon lange ausgestorben, aber eigentlich uns in vielem auch noch nah. Dann natürlich die Orte. Das ist ja keine Fantasiewelt, sondern die Orte waren die Schwäbische Alb oder Ostafrika. Und man sieht dann auch Karten, wo das heute ist, was man da damals sieht. Und dann natürlich eben diese moderne Forschung als Detektivarbeit ist so eine Brücke. Und na klar, am Ende geht es auch um Artenschutz, wo er dann auch eben betont, wenn wir die Lebensräume heute nicht schützen, dann die erstaunlichen Lebewesen, die es heute gibt, die sterben dann eben auch aus vor ihrer Zeit. Das will er Kindern natürlich auch nahebringen.
Urwelten, jetzt auch als Buch für Kinder. Eine illustrierte Entdeckungsreise durch die Erdgeschichte. So der ganze Titel von Thomas Halliday und Gavin Scott, jetzt neu im Hansa Verlag. Übersetzt von Friedrich Pflüger, die 112 Seiten, kosten 24 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt.
Straßenkritik.
Hallo, wir sind Rike Polder und
Johanna He. Und wir haben letztens das Buch Die Van der Bakers retten Weihnachten von Karin Jan Glaser gelesen.
In dem Buch geht es um eine Großfamilie, die kurzfristig vor Weihnachten aus ihrer Wohnung geschmissen wird.
Und die 5 Van der Baker Kinder versuchen mit verschiedenen Dingen und witzigen Dingen ihren Vermieter umzustimmen, damit sie länger in dieser Wohnung leben dürfen.
Ich finde das Buch toll, weil ich es lustig finde, wie die Kinder versuchen, ihre Vermieter umzustimmen.
Und ich finde es toll, weil die Familie immer zusammenhält, egal was kommt.
Das Buch ist ab 7 Jahren, aber man kann es noch als Jugendliche lesen.
Und auch nicht nur an Weihnachten.
In Schöllkrippen im Frankenland treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Heute gleich zwei noch sehr junge, Rike Polder und Johanna He, die uns dieses zauberhafte Kinderbuch ans Herz legen. Die Wanderbekers retten Weihnachten aus der Erfolgsreihe von Karina Jan Glaser. Erschienen bei Dragonfly HarperCollins mit 222 Seiten für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Le livre de ma vie, je crois que pour moi l'un des livres les plus extraordinaires.
Ich glaube, eines der außergewöhnlichsten Bücher, das in meinem Leben wirklich eine große Rolle gespielt hat, sind für mich die Essays von Montaigne und vielleicht auch die Bibel, genauer gesagt die Geschichte von Jesus. Ich spreche dabei nicht von Religion. Ich spreche von Jesus als Mensch oder als Nicht-Mensch. Es ist eine großartige Geschichte. Das ist absolut außergewöhnlich. Und Montaigne hat es als Philosoph, als Politiker geschafft, etwas Großes zu leisten. Man kann sagen, dass das, was man später die Aufklärung in Europa genannt hat, dort seinen Anfang nahm. Es begann mit Montaigne. Danach kamen Descartes und viele andere und später die großen Philosophen. Montaigne ist außergewöhnlich. Er beendete einen schrecklichen Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten, der Europa verwüstet hatte. Und ich glaube, er hat die Grundlage der Politik im modernen Sinn gelegt. Das heißt, Konvention, Verhandlung, Kompromiss. Man setzt nicht einfach blind auf die Zukunft. Die Zukunft wird intelligent aufgebaut. Es geht um Vernunft. Es geht um Vernunft, um Bildung, um Kultur. All das hat er eingebracht. All das hat er eingeführt. Natürlich ist das sehr schwer zu lesen. Es ist ein Buch mit fast 2000 Seiten, praktisch unlesbar. Man braucht einigen Mut, um es zu lesen. Ich persönlich habe es sehr geliebt. Ich habe viel darüber geschrieben. Und dann, als ich 16, 17 Jahre alt war, die Entdeckung von Jesus. Nicht dem Christus, sondern Jesus. Er ist eine Figur, die man zum Beispiel durchaus auf eine Stufe mit Don Quixote stellen kann. Es ist dasselbe. Für mich ist Jesus ein Don Quixote. Das sind diese völlig unwahrscheinlichen Figuren, die auf sehr romantische und poetische Weise versuchen, etwas aufzubauen. Meistens scheitern sie, natürlich. Aber genau darin liegt ihr Charme. Jesus, Don Quixote. Das ist für mich großartig.
C'est ça leur charme. Jésus, Don Quixote. C'est formidable pour moi.
Die Bibel und die Essays von Michel de Montaigne, das sind Bücher seines Lebens für den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal. Im vergangenen Herbst war er bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und hat von dem schlimmen Jahr erzählt, als er in Alger im Gefängnis war. Unter fadenscheinigen politischen Vorwürfen. Sein Fall hat international Proteste erzeugt. Damals der deutsche Bundespräsident Höck selbst ist für Boualem Sansal eingetreten. Gottlob kam er dann frei. Es ist ein bewegendes Gespräch, das Boualem Sansal mit uns geführt hat. Hören Sie sich unbedingt mal an, leicht zu finden auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Geschichten über soziale Klasse und Status. Damit wurde der Schriftsteller Christian Baron sehr bekannt. Ein Mann seiner Klasse hieß der erste Band einer Familienchronik, wurde zu Bestseller. Im letzten Jahr erschien die Fortsetzung der Roman Drei Schwestern. Mit beiden Büchern war Christian Baron vor kurzem im Berliner Museum der Dinge zu Gast. Und das Haus zeigt gerade eine Ausstellung mit dem Titel Milieu Dinge von Klasse und Geschmack. Unser Reporter Gerd Brendel hat sich die Schau zusammen mit dem Autor mal angesehen.
Am Sterbebett hielt er ihn an der Hand, ihn, der vor lauter Schläuchen und Verbänden und Granülen nicht mehr reden konnte. Also waren die Tränen ihre Sprache. Tränen der Trauer, Tränen der Wut, Tränen der Reue und Tränen der Erleichterung.
So beginnt Christian Baron seinen Roman »Ein Mann seiner Klasse«. Der Sohn, der hier von seinem Vater auf der Intensivstation Abschied nimmt, ist Barons Bruder Benny. Der Autor selbst brauchte Jahre, bis er sich entschloss, die Geschichte seines Vaters als Mann seiner Klasse aufzuschreiben. Der Roman ist inzwischen verfilmt worden. Im zweiten Roman, Drei Schwestern, erzählt Baron die Geschichte seiner Mutter und seiner zwei Tanten. Das Berliner Museum der Dinge ist ein idealer Ort für einen Autor wie Christian Baron. Die Ausstellung Milieudinge von Klasse und Gesellschaft zeigt Dingmetaphern, also Gegenstände, die Klassenunterschiede deutlich machen. Was erzählen die Dinge über den sozialen Status ihrer Besitzer? Stehen zum Beispiel Bücher im Regal und wenn ja, welche? Oder hängt einfach nur ein Fernsehbildschirm an der Wand, so wie in Barons elterlichem Wohnzimmer?
Die schönsten Momente gemeinsam mit meinem Vater sind entweder Fußball im Fernsehen gucken oder Super Mario spielen.
Und dieses Computerspiel läuft auch im großen Fernseher in der Ausstellung.
Und da bin ich natürlich sehr glücklich, dass das Erste, was mir hier ins Auge fällt, dieses Spiel hier ist.
Für die Ausstellung hat die Künstlerin Verena Braconnier eine neue Variante erfunden. Jetzt muss Super Mario gegen eine gläserne Decke anspringen, um in die bunte Welt darüber zu gelangen.
Ja, die gläsernen Decken, die habe ich erstmal zu Hause bei meinem Vater beobachtet, der als Möbelpacker gearbeitet hat. Und er war nicht der Superheld wie Mario, sondern er ist in der gesellschaftlichen Realität auf der Strecke geblieben.
Dass seinem Sohn Christian der Sprung durch die gläserne Decke gelang, ist vor allem Christians Tante Juli zu verdanken. bei der der Junge und seine Geschwister nach dem frühen Tod der Mutter aufwuchsen. Filmreif die Szene, in der sie sich beim zuständigen Beamten vom Jugendamt dafür einsetzt, dass der Neffe nach der 4. Klasse aufs Gymnasium gehen kann.
Erklären Sie mir, warum der Junge nur Absage kriegt, obwohl seine Grundschule ihm eine Gymnasialempfehlung gegeben hat.
Der Beamte versucht, die aufgebrachte Tante Juli zu beruhigen. Vergebens.
Bevor sie Herrn Schofels Tür zum Abschied krachend zuschlug, drehte sie sich nochmal um und sagte, mein Junge kann Abitur machen und er wird Abitur machen. Ob Sie wollen oder nicht, verlassen Sie sich drauf.
Tante Juli behält recht. Wie ihre ältere Schwester, die den jungen Christian mit ins Theater und zur Lesung nimmt. Wie auch die Fußballtrainerin, die den Jungen, der sich kein teures Trikot wie seine Mitspieler leisten kann, unterstützt. Lebt Christian Baron die Träume seiner Klasse, seiner Familie, seiner Eltern? Seine Mutter träumte ihr Leben lang von der großen Stadt. In Barons Buch »Drei Schwestern« erfüllt er seiner Mutter nachträglich den Lebenswunsch und lässt sie für 2 Jahre nach West-Berlin ziehen. Eine Fiktion. Und er selbst?
Inwiefern lebe ich denn jetzt eigentlich diese Träume, also auch was meinen Vater angeht? Der hat jetzt nie davon geträumt, Journalist oder Schriftsteller zu werden. Aber er wollte gesehen werden. So, und jetzt werde ich als erfolgreicher Autor vorgestellt und denke dann eigentlich immer, was würde er denken, wäre er sogar stolz gewesen? Diese Frage, sie macht mich aber auch sehr demütig.
Die Klassenverhältnisse, sie entschuldigen nichts, auch nicht die Gewaltausbrüche des Vaters, schreibt Baron, aber sie erklären alles. Auch die Scham des Erstsemesters Christian Baron, der nicht an seinem Pfälzer Dialekt als Hilfsarbeiterkind erkannt werden will. Und viel später am Umgang mit Milieudingen in seinem Berliner Wohnzimmer.
Mein ganzes Wohnzimmer ist vollgestellt mit Büchern, die präsentiere ich, wie ein Pfau seine Federn bracht. Ich habe aber auch einen großen Fernseher, auf dem ich auch manchmal noch gern Super Mario spiele. Aber der ist immer hinter einem Vorhang verborgen, wenn Besuch kommt.
Mittlerweile zelebriert Baron die Mundart souverän in seinen Lesungen. Und auch in seinem Wohnzimmer kommt das Milieuding aus seiner Kindheit zu seinem Recht.
Das sage ich jetzt offen, weil ich mittlerweile denke, ach komm, jetzt kann ich auch offen darüber sprechen.
Die Ausstellung im Berliner Museum der Dinge erzählt von Klassenunterschieden anhand von Alltagsgegenständen. Christian Baron schreibt über Klasse als Schicksal und wie es Menschen gelingt, aus vorbestimmten Biografien auszubrechen, ohne die eigene Herkunft zu verleugnen. Denn letztendlich sind es wir, die Menschen, die den Dingen ihre Bedeutung verleihen.
Ein Besuch mit dem Schriftsteller Christian Baron im Berliner Museum der Dinge, hier im Deutschlandfunk Kultur.